Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Morgen. Heute beschließt der Bundestag, die Bauern zu entlasten. So richtig zufrieden sind die trotzdem nicht. Ein Tempolimit auf Autobahnen findet neue Unterstützerinnen und Unterstützer. In den Fahrradwerkstätten wird es eng. Weniger Schrauber treffen auf mehr wartungsintensive E-Bikes. Deshalb zum Ende der Sendung Do It Yourself. Wie reinigt man seine Fahrradkette selbst? Wir beginnen mit Amazon. Es fühlt sich vielleicht für viele von Ihnen so an, als hätte es Amazon immer gegeben, aber der Online-Händler wird heute am 5. Juli erst 30 Jahre alt. Amazon hat angefangen als Buchhändler, ist aber heute der Inbegriff für Onlinehandel. Obwohl das nur als Fußnote, Amazon das meiste Geld mit Werbeeinnahmen verdient und damit, dass es anderen Unternehmen riesige Serverparks zur Verfügung stellt, also sich dafür bezahlen lässt, dass Unternehmen ihre Daten dort in der Cloud speichern können. Wir reden heute über die Päckchen, die Amazon abwirft, über den Onlinehandel. Und dazu habe ich mir den Handelsexperten Jörg Funder an Bord geholt, Professor an der Hochschule Worms. Und ich habe ihn vorher gefragt, was genau hat uns Amazon denn gebracht?
Amazon hat uns gebracht, dass wir sehr einfach, sehr convenient eigentlich ein Online-Warenhaus haben, in dem wir nahezu nicht den gesamten, aber doch einen großen Teil unseres Bedarfs, sei das täglicher Bedarf oder periodischer Bedarf, decken können.
Und welchen Preis haben wir dafür bezahlt?
Vor allen Dingen haben wir den Preis bezahlt, dass wir uns für Amazon, je mehr wir es nutzen und je mehr wir darüber einkaufen und je mehr wir natürlich aber auch sonstige Dienstleistungen wie Medienstreaming oder Fotobox oder andere Dinge nutzen, uns gläsern machen für Amazon und dann die Bedürfnisse, die wir haben, auch dem Unternehmen sehr genau mitteilen, was ein Vorteil sein kann, aber eben auch möglicherweise ein Nachteil. Also was macht Amazon mit diesen Kenntnissen über uns und über unsere Konsumgewohnheiten?
Okay, wir sind dann also quasi gläserne Kundinnen und Kunden. Und darüber hinaus, wir als Gesellschaft, also haben zum Beispiel die stationären Einzelhändler einen Preis bezahlt oder die Paketboten.
Also man muss klar sagen, also wir als Gesellschaft haben im Wesentlichen den Preis bezahlt, dass wir einen sehr, sehr starken Player etabliert haben. Knapp 39% des gesamten Onlinehandels sind letztes Jahr über Amazon gelaufen. Amazon macht knapp 37 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr. Das ist sicherlich etwas und das ist Kaufkraft, die natürlich anderen Kanälen, anderen Händlern nicht mehr zur Verfügung steht. Dass der stationäre Einzelhandel unter Amazon leidet oder unter dem Onlinehandel generell, das ist eigentlich eher eine Mehr. Wir sehen, dass insbesondere die Einzelhändler stark wachsen oder überhaupt wachsen, wenn sie verschiedene Kanäle anbieten. Und gerade für den mittelständischen Einzelhandel, der keinen eigenen Online-Shop hat qua Größe, spielen Plattformen wie Amazon, aber auch Zalando und andere eine sehr, sehr große Rolle, den Endkunden zu erreichen.
Stimmt es denn, dass die Deutschen nach den US-Amerikanern die größten Fans von Amazon Prime sind, also diesem Abo, mit dem man ultraschnell beliefert wird?
Das ist schwierig, objektiv zu sagen, weil Amazon zu diesen Zahlen kaum Verlautbarung macht. Die letzten Befragungen, die es dazu gab, waren 2019 und da hatten 63% der Befragten tatsächlich auch ein Amazon Prime Abo. Wir gingen zu dem Zeitpunkt, gab es auch Untersuchungen, dass man sagt, in etwa 17 Millionen Deutsche besitzen ein Amazon Prime Abo, dass die Deutschen das besonders gerne mögen, fast so gerne wie die US-Amerikaner, spricht da auch dafür, dass Deutschland der zweite Markt war, nämlich 2007, in dem Amazon Prime eingeführt wurde, in den USA 2005 und jetzt in 22 weiteren Ländern. Also von daher ist Deutschland für Amazon Prime eher ein Urgestein.
Richtet das denn Schaden bei den Warehouse-Mitarbeitern an oder den Auslieferern, die ja dann sehr unter Druck geraten, weil sie am nächsten Tag ausliefern müssen?
Für die Auslieferer fast nicht. Also Amazon unterhält sowohl eigene Auslieferungsdienste, häufig Selbstständige, die einfach einen Kastenwagen besitzen und dann Ausfahrten machen oder nutzen auch DHL und andere Postdienstleister. Sehr wohl steht Amazon aber unter Druck, was die eigene Arbeitsumgebung und Qualität insbesondere in den Distributionszentren angeht. Und genau das könnte letztendlich auch Amazon zur Bürde werden, nämlich einerseits die Angst des Konsumenten, was passiert da tatsächlich in diesem Moloch, so muss man es ja fast sagen, aber auch darüber hinaus diese Vertrauensverluste und auch Sympathieverluste, wenn man über negative Arbeitsumgebungen hört.
Jetzt ist Amazon ja noch der fette Platzhirsch im Onlinehandel, aber Amazon bekommt ja Konkurrenz. Wir hören das, wir lesen das, manche haben da vielleicht sogar schon bestellt, bei chinesischen Handelsplattformen. Shein für Mode, Temu, die liefern Kleidung und alles mögliche andere, Elektrogeräte, Nippes, Spiele, alles. Ja. Und die liefern es vor allem noch viel billiger. Amazon versucht die jetzt mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Wie machen die das?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Wenn wir jetzt das Modell von Amazon und nehmen wir einfach mal Temu heraus, vergleicht, dann wird nochmals eins deutlich, nämlich das Geschäftsmodell von Temu ist noch sehr viel mehr auf Entertainment, auf Gewinnspiele, auf mediales Erlebnis ausgerichtet, typischerweise auf eine jüngere Zielgruppe, übt fast auch ein bisschen Druck aus darauf, wenn man sagt, im Moment schauen 800 andere Kunden dieses Produkt an, es gibt noch 100 oder was auch immer, also einen gewissen Kaufzwang während des Shopping-Erlebnisses zu generieren. Es ist nämlich ein Direktvertrieb. Sie schauen nach, was wird nachgefragt und produzieren das in chinesischen Firmen, verkaufen es dann auf dem deutschen Markt. Also in dem Moment ist es tatsächlich die asiatische Firma, der Hersteller, der hier direkt verkauft.
Wird Amazon da mithalten können in Zukunft? Also anders gefragt, wird Amazon in einigen Jahren in unserem Leben weniger wichtig sein als heute oder einfach ganz anders sein?
Auch das ist ein spannendes Thema, weil nämlich Jeff Bezos, der Gründer und auch Vorstandsvorsitzende von Amazon, schon vor 2 Jahren gesagt hat, irgendwann wird Amazon untergehen. Und das ist natürlich eine sehr provokante These. Aber er meint, irgendwann wird dieses Geschäft so groß werden, dass man es fast nicht mehr handeln kann, beziehungsweise so behäbig aufgrund der Größe, dass man mit neuen Trends nicht mehr mithalten kann. Wir sehen, dass die günstigen Preise, der Entertainment-Charakter, diese Gamification, die Temu und andere betreiben, im Moment bei Amazon nicht stattfindet und dass Amazon da auch aktuell kaum was entgegenzusetzen hat. Man versucht über günstige Preise und Direktvertrieb das mitzuhalten oder man geht das an. Aber die Schlagkraft, die Dynamik und vor allen Dingen aber auch die analytischen Kompetenzen, die Temu besitzen, um Nutzerverhalten, Browserverhalten auszuwerten, das ist schon nochmals eine andere Liga.
Danke für die Einschätzung. Jörg Funde haben Sie gehört. Er ist Professor an der Hochschule Worms und dort der Handelsexperte. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Pfister.
Unser Printkollege Uwe Jean Häuser schreibt heute in der Zeit, dass viele in Sachen Klimaschutz trotzig reagieren, wenn man sie zum Verzicht auffordert. Sie, Zitat, legen ein Steak mehr auf, sichern sich noch extra schnell eine neue Ölheizung, geben extra Gas auf der linken Spur. Von weniger Gas geben hat man hingegen zuletzt weniger gehört vom Tempolimit. Aber jetzt heute tut sich in Berlin ein neues Bündnis für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen zusammen. Umweltverbände, Verkehrsverbände und die Gewerkschaft der Polizei. Dieter Nürnberger war dabei.
Die Argumente für ein Tempolimit auf Deutschlands Straßen sind weitgehend bekannt. Sie würden allerdings durch neue Studien und auch Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern stets untermauert. So heute ein breites Bündnis aus Umwelt- und Verkehrsverbänden und auch Vertretern der Gewerkschaft der Polizei, die ein generelles Tempolimit in Deutschland fordern. So bezieht sich Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, auch auf Zahlen der obersten Umweltbehörde des Landes, des Umweltbundesamtes, kurz UBA.
Tempo 100 auf Autobahnen, 80 außerorts und 30 in der Stadt würde jährlich über 11 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das sind Berechnungen, die auf der Basis der letzten veröffentlichten UBA-Studie gemacht wurden und die bis jetzt unwidersprochen geblieben sind, zumindest von wissenschaftlicher Seite.
Klimaschutz ist neben der Verkehrssicherheit das Hauptargument der Befürworter eines Tempolimits. Und da Deutschland seit langem im Verkehrsbereich die gesetzten CO2-Einsparungen nicht erreicht, müsse nun auch endlich gehandelt werden. Das Bündnis appellierte heute vor allem an Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der FDP-Politiker müsse in rund 2 Wochen die Vorstellungen der Regierung zum Klimaschutz im Verkehrsbereich vorlegen. Genauso klar sei das Argument der Verkehrssicherheit. In Sonntagsreden vertrete die Bundesregierung stets die Vision Zero. Das Ziel seien 0 Verkehrstote. Doch davon sei man trotz sinkender Todes- und Verletztenzahlen in den vergangenen Jahren noch weit entfernt, sagt Kerstin Harmann vom Verkehrsclub Deutschland, dem VCD.
Jedes Jahr sterben immer noch knapp 3000 Menschen auf unseren Straßen. Und wenn man sich überlegt, das sind in den vergangenen 20 Jahren 75.000 Menschen gewesen. Zudem wurden 7,8 Millionen Menschen im Verkehr verletzt seitdem.
Auch Vertreter der Gewerkschaft der Polizei argumentieren ähnlich. Michael Mertens ist GdP-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Er sieht durch die zunehmende Elektromobilität zusätzlichen Handlungsbedarf.
Mit der zunehmenden Elektromobilität zählt mehr die Reichweite als die Geschwindigkeit. Und gerade die unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen führen beim Fahrspurwechsel zu schweren, erheblichen Unfällen. Deswegen müssen wir zwingend die Geschwindigkeit auf den Autobahnen harmonisieren.
Das Bündnis zitiert auch Meinungsumfragen, die seit Jahren eine Mehrheit der Bundesbürger für ein Tempolimit aufzeigen. Weshalb nun auch der öffentliche Druck für eine solche Maßnahme erhöht werden müsse. Deutschland sei weiterhin das einzige Industrieland ohne generelles Tempolimit auf Autobahnen. Es sei längst Zeit, dies politisch zu ändern.
Dieter Nürnberger berichtete, dass sie mehr für ihren Agrardiesel zahlen sollen. Das hat vergangenes Jahr viele Landwirte auf die Palme gebracht und dann auf die Straße. Dort haben viele von ihnen wochenlang protestiert. Am Ende hat die Bundesregierung klein beigegeben. Sie hat den Bauern versprochen, wir sorgen dafür, dass ihr weniger Steuern bezahlen müsst und wir geben euch Rückendeckung gegenüber Aldi, Lidl und Rewe. Heute werden diese Entlastungen teilweise im Bundestag beschlossen. Ann-Kathrin Büsker, was genau steckt da drin, was den Bauern helfen soll?
Es gibt 2 Vorhaben, die heute im Rahmen von Gesetzen beschlossen werden. Zum einen geht es da um mehr steuerliche Flexibilität. Die Landwirtschaft ist als Sektor ja stark vom Wetter abhängig. Gerade dieses Jahr sehen wir das nasse Wetter, das macht vielen Betrieben enorm zu schaffen. Und das wirkt sich dann im jeweiligen Jahr teilweise enorm auf die Gewinne aus. Hier soll jetzt eine Ausnahme fortgeführt werden bis 2028, die eine steuerliche Gewinnglättung ermöglicht. 3 aufeinanderfolgende Jahre können dann gemeinsam betrachtet werden und schlechte Jahre so ausgeglichen werden. Und außerdem wird im Rahmen eines Gesetzes die Stellung von Erzeugern gegenüber dem Handel leicht gestärkt durch eine Änderung des Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetzes. Hier sollen dann bestimmte Dinge ausgeschlossen werden, wie etwa die Kaufpreiszahlung für verderbliche Agrarerzeugnisse. Die darf nicht später als 30 Tage nach der Lieferung erfolgen, ist also sehr technisch. Oder auch die kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderblicher Waren wie Salatköpfe oder Erdbeeren durch den Käufer. Auch das soll nicht mehr vorkommen dürfen.
Darüber hinaus sollen die Landwirte ja weitere Möglichkeiten haben, mit sogenannter naturnaher Landwirtschaft Geld zu verdienen. Welche sind das denn?
Da geht es um die sogenannten Öko-Regelungen. Das sind Bewirtschaftungsformen, die Betriebe freiwillig machen können, für die sie dann aber zusätzlich entlohnt werden vom Staat. Hier werden 2 neue eingeführt. Die eine soll die Milchviehhaltung auf Grünland fördern, also eine Subventionierung der deutschen Milchwirtschaft. Und eine weitere soll Biodiversität stärken. Hier geht es dann um die Bewirtschaftung, um Biotopverbund. Hier sind die Details aber tatsächlich noch nicht ganz klar. Potenziell bedeutet das mehr Möglichkeiten für freiwilligen Naturschutz, mit dem die Betriebe dann auch was verdienen können. Beim verpflichtenden Naturschutz, da wurden die Vorgaben ja schon vor einigen Wochen zurückgenommen mit den sogenannten Glöts-Regelungen. Das sind Voraussetzungen, die Betriebe erfüllen mussten, um überhaupt EU-Agrarsubventionen zu bekommen. Hier hatte die EU-Kommission aber die Verpflichtungen abgeschwächt. Deutschland hat das übernommen. Da geht es beispielsweise um die verpflichtende Stilllegung von Flächen, die entfällt, bevor sie überhaupt jemals richtig in Europa angewendet wurde.
Also da wurden Auflagen oder Verpflichtungen zurückgenommen. Wie kommt denn jetzt dieses Agrarpaket insgesamt bei den Bauern, bei der Bauernschaft an?
Einige der Aspekte werden durchaus begrüßt. Von unterschiedlichen Seiten gibt es teilweise unterschiedliche Bewertungen. So freut sich etwa die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft über die Unterstützung der Milchviehhaltung auf Grünland. Und auch die Änderung des Agrarlieferkettengesetzes wird da begrüßt. Der Bauernverband, der gibt sich eher enttäuscht. Präsident Joachim Ruckwied, der sprach von einem Entlastungspäckchen, das hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Viele Dinge seien eher Ankündigungen. Man setzt beim Bauernverband weiterhin darauf, dass die Kosten, die den Betrieben durch den Wegfall der Agrardieselsubvention entstehen, dass die tatsächlich 1:1 ersetzt werden. Und das ist so preislich aus Sicht des Bauernverbandes nicht gegeben.
Und was bleibt unerfüllt? Also wo kommen noch Änderungen auf die Landwirtschaft zu?
Also bislang ist es ja so, dass Milchbetriebe oft überhaupt nicht wissen, für welchen Preis sie ihre Milch gerade abliefern. Das erfahren sie dann erst im Nachhinein, teilweise auch Wochen. Und hier die Position der Betriebe zu stärken, da war bisher in der Koalition keine Einigung möglich. Und dann gibt es noch ein paar Gesetzesänderungen, die in den nächsten Wochen eventuell scharf gestellt werden. Da geht es unter anderem um das Düngegesetz. Das ist heute im Bundesrat, könnte da aber tatsächlich scheitern. Hier geht es darum, dass Betriebe künftig Stoffstrombilanzen erstellen sollen, um wirklich klarer nachvollziehen zu können, wie viel Dünger im Boden landet. Das Gesetz würde dann ein Fall für den Vermittlungsausschuss, derweil die Nitratwerte im deutschen Grundwasser weiterhin zu hoch, weiterhin ein großes Problem also. Und dann kommt noch eine Novelle des Tierschutzgesetzes. Damit wird das Ende der Anbindehaltung in Deutschland eingeläutet. Aber auch hier wird es wieder viele Ausnahmen geben.
Das war Ann-Kathrin Büsker aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Die gute Nachricht, es gibt wieder Fahrräder ohne ewig lange Wartezeiten. Die schlechte Nachricht, eben weil seit Corona viel mehr Menschen Fahrrad fahren, wird es eng in vielen Werkstätten. Und auch, weil E-Bikes aufwendiger zu warten sind. Und überhaupt finden Fahrradwerkstätten, wie viele andere Unternehmen auch, sehr schwer Nachwuchs. Das heißt, wer sein Fahrrad reparieren lassen will, muss häufiger Geduld haben und tiefer in die Tasche greifen. Mischa Erhardt war in einem Fahrradladen in Frankfurt.
So hat eine Anfrage für die Reparatur einer einfachen Rennradschaltung bei einer größeren Fahrradkette in Frankfurt ergeben. Aufgrund der knappen Werkstattkapazitäten nehme man nur noch Räder an, die Kunden in den eigenen Läden der Kette auch gekauft haben. Christiane Tillmann und ihr Team machen diesen Unterschied nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Es kommt schon auf die Art Fahrrad drauf an. Wenn jemand mit einem Baumarktfahrrad hier ankommt, das nehmen wir natürlich nicht. Aber wenn es ein Markenfahrrad ist, reparieren wir das, überhaupt kein Thema.
Dennoch geht der Trend auch bei Tillmann und ihrem Geschäft Fahrradböttgen eindeutig in Richtung E-Bikes. Der Verband des deutschen Zweiradhandels VDZ wiederum registriert, dass dieser Trend verbunden mit Fachkräftemangel in einigen Fahrradwerkstätten mitunter zu längeren Wartezeiten für reparaturreife Zweiräder führen kann.
Fachkräftemangel ist ein Thema im Zweiradhandel in der Branche,
sagt Hans-Peter Obermark vom VDZ. Zu Wartezeiten kann es auch kommen, weil mitunter Wartungsverträge für E-Bikes und Pedelecs und da vor allem in Leasingverträgen Vorrang haben können vor anderen Zweirädern.
Und das ist wie beim Autoleasing, habe ich auch Wartungsverträge drin. Von daher ist eigentlich überall der Werkstattbereich wirklich gut frequentiert. Und das führt natürlich vielleicht auch mal hier oder da zu Engpässen oder längeren Wartezeiten. Ich sag mal, sollte man früh genug Termine machen, um in die Werkstatt zu fahren.
Hinzu kommt, dass Wartung und Reparaturen bei Rädern mit unterstützendem Akku und Elektromotor aufwendiger sein können als die Reparatur einfacher Fahrräder. Vasilis von Rauch vom Verband Zukunft Fahrrad.
Der Wartungsaufwand bei E-Bikes ist sicherlich ein bisschen höher als bei einem klassischen Fahrrad. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist aber auch, dass wir andere Nutzerinnen und Nutzer auf den Fahrrädern haben, die vielleicht nicht mehr so technikaffin sind, auch vielleicht keine Lust haben, einen Platten selber zu flicken. Was wir ja auch wollen, wir wollen ja, dass alle Menschen Fahrrad fahren. Und insofern steigt mit den anderen Menschen, die Rad fahren, auch der Bedarf nach Werkstattservices.
Das Kölner Handelsinstitut IFH hat für die Jahre bis 2028 errechnet, dass die Umsätze in der Fahrradbranche jährlich bis zu 4% klettern könnten. Und dabei spielen die vergleichsweise teuren E-Bikes eine besondere Rolle, denn deren Umsatzanteil soll bei rund 60% liegen. Der Anteil der nicht elektrischen Fahrräder werde hingegen von derzeit etwas über 15 auf rund 14% sinken. Der Trend in der Branche liegt also klar in Richtung E-Bikes mit entsprechenden Verträgen. Klassische Fahrräder dagegen sind in der Tendenz im Verkauf eher die Ladenhüter und bringen naturgemäß auch weniger Umsätze. Verbraucherinnen und Verbraucher mit herkömmlichen Drahteseln, aber auch der anderen Zweiräder sind also gut beraten, sich frühzeitig zu erkundigen, wer, wo und wann ihre Räder reparieren kann.
Deutschlandfunk. Selbermachtipp.
Also, wer sein Fahrrad reparieren lassen will, braucht oft Geduld. Oder er macht es selbst. Legen wir gleich los damit heute mit einem Klassiker. Wir fetten heute die Fahrradkette. Mein Kollege Moritz Metz macht sich die Finger schmutzig.
Wir sprechen über fette, fette Fahrradkette, warum es damit leichter, langlebiger und leiser funktioniert und dass man eben nicht zu viel Fett verwendet. Das weiß auch Jan Unger, Fahrradhändler in Berlin.
Ja, das ist einfach eine Frage der Schmierung des Leichtlaufes. Je weniger eine Kette gefettet ist, desto schwerer tritt es sich auch. Also sauber machen am besten vor dem Fetten, weil das geht dann auch besser.
Der erste Schritt ist jetzt hier die Reinigung der Kette. Das Fahrrad habe ich schon mal auf den Rücken gestellt und ich habe hier zwei Zahnbürsten, zwei alte, die ich dann auch danach nicht nochmal verwenden würde, zusammengeklebt, sodass sie von oben und unten oder von rechts und links, je nachdem wie man das hält, auf die Fahrradkette zeigen. Und dann zieht man die da einmal komplett durch, dann wird die Fahrradkette schon mal befreit von Staub und grobem Schmutz. Eine alte Abspülbürste oder ein Lappen tut es natürlich auch. Manche verwenden dann noch so chemischen Reiniger oder Kettenreinigungsmaterial. Nur ganz wichtig, kein WD-40 nehmen, denn Rostlöser sind Gift für Fahrradketten. Und so sieht es auch Jan Unger von der Fahrradwerkstatt Radspannerei.
Viele denken irgendwie, okay, meine Kette ist total rostig, mache ich mal WD-40, also so einen Rostlöser drauf oder so. Falsch, gar nicht gut, weil Rost ist eigentlich erstmal so ein oberflächliches Phänomen, was gar nicht so ein Riesenproblem ist. Eine Kette ist ja so aufgebaut, die hat Außenlaschen, Innenlaschen, ein Bolzen und um diesen Bolzen oder um diesen Nietstift quasi herum liegt auch nochmal so eine Hülse. Also am besten ist eigentlich so eine oberflächliche Reinigung mit einer Bürste, wie gesagt, einer groben Bürste, Kette reinigen, die Schaltröllchen am Schaltwerk vielleicht noch und auch die Kettenblätter ein bisschen reinigen oder hinten die Ritzel und dann am besten ein gutes Kettenöl drauf. Man kann gucken, beim Bundesamt für Materialforschung gibt es so einen Test, einen unabhängigen Test auch. Gute Kettenöle sind so, dass sie sich wirklich sehr gut verteilen über die Kette und du brauchst nicht viel.
Zurück an der Fahrradkette. Ein Tropfen pro Kettenglied, pro Kettenrolle. Immer genau in die Mitte der Fahrradkette. Weniger ist an dieser Stelle mehr, denn wenn man zu viel macht, dann entsteht das Problem, dass die Fahrradkette den Schmutz nur so anzieht und dann schneller wieder verschleißt, weil dieser Staub wirkt wie Schmirgelpapier innerhalb der Fahrradkette und dann löst sie sich immer noch schneller auf. So. Jetzt drehe ich hier immer wieder weiter und merke ich schon, dass die Kette nicht mehr die neueste ist. Gut ist es aber, die Kette auf jeden Fall zu behalten, denn sie passt zusammen mit den anderen Teilen des Fahrrades. Das ist auch ein Problem, das Jan Unger gut kennt.
Typisches Problem, Kunde kommt zu uns in den Fahrradladen, meine Kette ist gerissen. Ich frage als erstes, hast du sie noch? Nee, habe ich weggeschmissen. Mist, okay, jetzt brauchst du wahrscheinlich einen neuen Zahnkranz. Schon kleine Abnutzungserscheinungen sozusagen auf dem Zahnkranz führen dazu, dass es springt. Das bedeutet, wenn du eine neue Kette aufziehst und mit Kraft reintrittst, dann macht es so Rums und du springst so um einen Zahn vor quasi. Also die Kette liegt nicht mehr richtig auf dem Ritzelpaket auf. Dann sage ich schon auch, also jetzt ist mein komplett neuer Antrieb fällig. Bedeutet Ritzelpaket, Kette und eventuell meistens dann auch vorne Kettenblätter. Und gerade wenn es ein altes Fahrrad ist, ist es so, die Komponenten, also Kette und Ritzel, waren früher erheblich stabiler. Also haben viel höhere Kilometerleistung gehabt als die Komponenten, die man heute so regulär kaufen kann. Also wenn du ein altes Fahrrad aus den 80er oder 70ern hast, versuche ich immer zu sagen, ey Leute, behaltet die Kette, behaltet den Ritzel, solange das alles noch läuft. Schmieren, einmal vorher gut sauber machen und wieder rauf auf die Straße.
Also am besten immer nur einen Tropfen auf die Fahrradkettenrollen geben von gutem Schmiermittel. Vorher nicht mit aggressivem Fettlöser reinigen, sondern einfach nur mit einer Bürste. Dann hält die Kette länger.
Das war der Selbermachtipp. Und noch eine Meldung. Die Nachrichtenagentur AFP meldet. Christian Lindner, der Finanzminister, habe gesagt, dass das umstrittene Lieferkettengesetz bald für deutlich weniger Firmen gelten werde als bisher. Zwei Drittel der Unternehmen würden künftig nicht mehr unter die deutschen Vorschriften zur Achtung der Menschenrechts- und Umweltverstöße entlang ihrer Lieferkette fallen. Auch werde die Umsetzung des europäischen Lieferkettengesetzes so weit wie möglich hinausgezögert. Labour erreicht, Sie haben es alle gehört, die absolute Mehrheit in Großbritannien. Friedbert Meurer war selbst Korrespondent dort. Er wird Sie jetzt gleich in den Informationen am Mittag weiter informieren, was denn die neue Labour-Regierung eigentlich anders machen kann. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.